Der Winter hielt in diesem Jahr früh, kalt und trocken in der nördlichen Hemisphäre Einzug. Eisiger Wind blies gefrorenen Staub durch die flachen, breiten Straßen von Abenai. Das Wasser für die Bäder war streng rationiert, Hunger und Durst waren wichtiger als Sauberkeit. Nahrung und Kleidung für die 20 Millionen Bewohner von Anaris lieferten ausschließlich die Holumpflanzen, ihre Blätter, Samen, Fasern und Wurzeln. In den Lagerhäusern und Depots gab es zwar einen Vorrat an Textilien, aber Lebensmittelreserven waren kaum vorhanden. Das Wasser gehörte dem Boden, um die Pflanzen am Leben zu erhalten. Der Himmel über der Stadt war wolkenlos und wäre auch klar gewesen, doch er färbte sich gelb durch den Staub, den der Wind von den trockenen Gebieten im Süden und Westen herübertrug. Manchmal, wenn der Wind aus dem Norden von den Neteras herunterblies, hob sich der gelbe Dunst und gab einen strahlenden, leeren Himmel frei, dessen tiefdunkles Blau sich im Zenit zu Violett verdichtete. Takwa war schwanger. Meistens war sie verschlafen und mild gestimmt. »Ich bin ein Fisch«, sagte sie, »ein Fisch im Wasser. Ich bin in dem Baby in mir.« Zuweilen aber war sie von ihrer Arbeit überfordert oder hatte nach den kargeren Mahlzeiten im Refektorium noch Hunger. Schwangere Frauen konnten sich, wie Kinder und alte Leute, täglich eine kleine Extramahlzeit holen, eine Art Mittagessen um 11, aber das verpasste sie oft wegen der strikten Zeiteinteilung ihrer Arbeit. Sie konnte eine Mahlzeit auslassen, die Fische in ihren Labortanks jedoch nicht. Ihre Freunde brachten oft etwas mit, was sie beim Essen für sie aufgehoben hatten oder was beim Gemeinschaftsessen übrig geblieben war, ein gefülltes Brötchen oder ein Stück Obst. Sie aß alles voll Dankbarkeit, hatte aber nach wie vor Heißhunger auf Süßigkeiten, und die waren knapp. Wenn sie müde war, war sie nervös und reizbar und wurde beim geringsten Anlass wütend. Im Spätherbst beendete Shevek sein Manuskript über die Grundregeln der Simultanität. Er gab es Sabul zur Annahme für das Pressesyndikat. Sabul behielt es eine Dekade, zwei Dekaden, drei Dekaden, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Shevek fragte ihn nach seiner Meinung. Er antwortete, er sei noch nicht dazu gekommen, die Arbeit zu lesen. Er habe zu viel zu tun. Shevek wartete. Es war Mittwinter. Der trockene Wind wehte Tag um Tag. Der Boden war gefroren. Alles schien zum Stillstand gekommen zu sein. Zu einem labilen Stillstand, auf Regen wartend, auf die Geburt wartend. Das Zimmer war dunkel. In der Stadt waren gerade die Lichter angegangen. Sie leuchteten schwach unter dem hohen, dunkelgrauen Himmel. Takwa kam herein, machte die Lampe an, hockte sich im Mantel vor das Heizgitter. »Huh, ist das kalt! Schrecklich! Meine Füße fühlen sich an, als wäre ich barfuß über einen Gletscher gelaufen. Auf dem Heimweg hätte ich fast geheult, so weh taten sie mir. Verdammte Profitlerstiefel! Warum können wir keine anständigen Stiefel herstellen? Warum sitzt du hier im Dunkeln?« »Weiß nicht.« »Bist du nicht zum Essen gegangen? Ich habe unterwegs bei der Sonderausgabe einen Happen gegessen. Ich musste im Labor bleiben, die Kukuri sind ausgeschlüpft. Und wir mussten die jungen Fische aus den Tanks nehmen, bevor die Eltern sie auffressen konnten. Hast du was gegessen?« »Nein.« »Hast du schlechte Laune?« »Bitte nicht. Nicht heute Abend. Wenn jetzt noch irgendwas schief geht, fange ich an zu heulen. Ich habe es satt, dauernd zu heulen. Verdammte dämliche Hormone. Ich wünschte, ich könnte Kinder kriegen wie die Fische. Eier legen, einfach davonschwimmen und das war's. Oder zurückkommen und sie auffressen. Sitz nicht da wie ein Holzklotz, das ertrage ich nicht.« Ihr kamen die Tränen, als sie in der Wärme saß, die das Heizgitter verströmte und mit klammen Fingern versuchte, ihre Stiefel aufzuschnüren. Shevek schwieg. »Was ist denn? Sitz doch nicht einfach so da.« »Sabul hat mich heute zu sich gerufen. Er will die Grundregeln weder zur Veröffentlichung noch für den Export empfehlen.« Takwa hörte auf, an ihren Schnürsenkel zu zerren und saß ganz still. Über die Schulter sah sie zu Shevek hinüber. Schließlich fragte sie, »Was genau hat er gesagt?« »Die Kritik, die er geschrieben hat, liegt auf dem Tisch.« Sie stand auf, schlurfte mit nur einem Stiefel an den Füßen zum Tisch und las, über die Platte gebeugt, beide Hände in den Manteltaschen. »Dass die Sequenzphysik die einzige Richtung des chronosophischen Denkens in der odonischen Gesellschaft darstellt, ist seit der Besiedlung von Anaris ein allgemein anerkanntes Prinzip. Egoistisches Abirren von diesen solidarischen Prinzipien kann nur zum sterilen Ausspinnen unpraktikabler Hypothesen ohne sozialorganischen Nutzen oder zur Wiederholung der abergläubisch-religiösen Spekulationen der verantwortungslosen, bezahlten Wissenschaftler des Profitstaates Urras führen. Oh, dieser Profitler, dieser miese, neidische kleine Odo-Nachplapperer. Wird er seine Kritik an das Pressesyndikat schicken? Hat er schon. Sie kniete nieder, um ihren Stiefel auszuziehen. Mehrmals sah sie zu Scheweck hinüber, ging aber nicht zu ihm, um ihn zu berühren, und sagte eine Zeit lang gar nichts. Als sie dann sprach, klang ihre Stimme nicht mehr laut und angespannt wie vorher, sondern hatte einen natürlichen, rauen, pelzigen Ton angenommen. »Was wirst du tun, Chef?« »Ich kann nichts tun.« »Wir werden das Buch selbst drucken. Wir bilden ein Drucksyndikat, lernen den Handsatz und machen es selbst.« »Die Papierzuteilung ist auf ein Minimum rationiert. Nichts, was nicht lebenswichtig ist, darf gedruckt werden. Nur PDK-Veröffentlichungen, bis die Baumholumpflanzungen gesichert sind.« »Kannst du die Darstellung dann nicht irgendwie ändern? Das, was du sagen willst, kaschieren? Das Ganze in Sequenzformulierungen kleiden? Dann werden sie es vielleicht akzeptieren.« »Ich kann nicht schwarz als weiß hinstellen.« Ob er es da wohl umgehen oder über seinen Kopf hinweg handeln könne, fragte sie ihn nicht. Auf Anaris stand angeblich niemand höher als andere. Umwege existierten nicht. Wer mit den anderen Syndiks nicht in Solidarität zusammenarbeiten konnte, musste alleine arbeiten. Und wenn, sie hielt inne, sie stand auf und trug ihre Stiefel zur Heizung, damit sie trockneten. Sie zog ihren Mantel aus, hängte ihn auf und legte sich einen schweren, handgewebten Schal um die Schultern. Sie setzte sich langsam auf die Bettkante, stöhnte ein bisschen bei den letzten paar Zentimetern. Dann sah sie zu Scheweck auf, dessen Profil sich vor den Fenstern abzeichnete. »Und wenn du ihm anbietest, als Co-Autor zu zeichnen? Wie bei deiner ersten Arbeit?« »Sabul wird seinen Namen nicht für abergläubische religiöse Spekulationen hergeben.« »Bist du sicher? Bist du sicher, dass er nicht gerade das will? Er weiß genau, was das hier ist, was du gemacht hast. Du hast immer gesagt, dass er gerissen ist. Und er weiß, dass du ihn und die ganze Sequenzschule damit in die Recyclingtonne fegst. Aber wenn du nur den Ruhm mit ihm teilst, er besteht doch nur aus Ego. Wenn er sagen könnte, es sei sein Buch. Genauso gut könnte ich dich mit ihm teilen«, gab Scheweck bitter zurück. »So darfst du das nicht betrachten, Chef. Das Buch ist wichtig, die Ideen. Hör zu. Wir wollen dieses Kind, das wir bekommen, bei uns behalten. Wir wollen es lieben. Wenn es jedoch aus irgendeinem Grund sterben müsste, wenn wir es bei uns behielten, wenn es nur in einem Heim leben könnte, wenn wir es niemals zu sehen bekommen und seinen Namen erfahren würden, wenn wir vor diese Wahl gestellt würden, wie würden wir uns entscheiden? Das Kind bei uns behalten und sterben lassen? Oder ihm das Leben schenken?« »Ich weiß es nicht«, sagte er. Dann legte er den Kopf in die Hände und rieb sich bedrückt die Stirn. »Ja, natürlich, ja. Aber ich...« »Bruder, Liebster«, sagte Takwa. Sie ballte die Hände im Schoß zu Fäusten, streckte sie aber nicht aus, um ihn zu berühren. »Es ist nicht wichtig, wessen Name auf diesem Buch steht. Die Menschen werden es erkennen. Die Wahrheit ist das Buch.« »Ich bin dieses Buch«, entgegnete er. Dann schloss er die Augen und blieb regungslos sitzen. Takwa ging zu ihm hinüber, scheu, berührte ihn so sanft, wie sie eine offene Wunde berührt hätte. Anfang des Jahres 164 wurde in Abenai die erste, unvollständige, drastisch redigierte Version der Grundregeln der Simultanität gedruckt. Mit Sabul und Scheweck als gemeinsame Verfasser. Die PDK druckte nur lebenswichtige Berichte und Anweisungen, doch Sabul hatte Einfluss beim Pressesyndikat und bei der Informationsabteilung der PDK und konnte die zuständigen Leute vom Propagandawert des Buches im Ausland überzeugen. Auf Urras, so erklärte er, herrsche Schadenfreude über die Dürre und die drohende Hungersnot auf Anaris. Die Joti-Zeitschriften der letzten Sendung strotzten von hämischen Voraussagen über den unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch der odonischen Volkswirtschaft. Könne es, so Sabul weiter, eine überzeugendere Widerlegung all dieser Auslassungen geben, als die Veröffentlichung eines Standardwerks reinen Denkens, eines Monuments der Wissenschaft, wie er es in seiner schnell revidierten Kritik nannte, das sich hoch über materielle Not erhebt, um die unzerstörbare Lebenskraft der odonischen Gesellschaft und ihren Triumph über den archistischen Proprietarismus auf dem Gebiet des menschlichen Denkens zu beweisen? Also wurde das Werk gedruckt und 15 der 300 Exemplare verließen den Planeten an Bord des Jyoti-Frachters Achtsamkeit. Chevek schlug kein einziges Exemplar des fertigen Buches auf, aber er legte ein Exemplar des vollständigen, handgeschriebenen Originalmanuskripts in das Exportpaket. Eine Notiz auf dem Deckel bat darum, es Dr. Atro vom Institut der Edlen Wissenschaft an der Yeoyun-Universität auszuhändigen. Mit herzlichen Grüßen des Autors. Es war unvermeidlich, dass Sabul, der das Paket genehmigen musste, dieses Manuskript sehen würde. Ob er es herausnahm oder nicht, wusste Chevek nicht. Vielleicht konfiszierte er es aus Bosheit, vielleicht ließ er es durchgehen, weil er wusste, dass seine eigene, abgeschwächte, gekürzte Fassung nicht die gewünschte Wirkung auf die Urasti-Physiker haben würde. Jedenfalls sagte er zu Chevek nichts über das Manuskript. Und Chevek fragte ihn nicht danach. Chevek sagte überhaupt sehr wenig in jenem Frühjahr. Er nahm einen freiwilligen Auftrag an, Bauarbeiten an einer neuen Wasseraufbereitungsanlage in Südabenai, und aufgrund dieser Arbeit und seiner Vorlesungen war er fast den ganzen Tag unterwegs. Er hatte sich wieder der Teilchenphysik zugewandt und verbrachte ganze Abende am Beschleuniger des Instituts oder mit den Teilchenspezialisten im Labor. Takwa und ihren Freunden gegenüber gab er sich ruhig, nüchtern, freundlich und kalt. Takwas Bauch wurde immer größer und sie ging wie eine Frau, die einen großen, schweren Wäschekorb trägt. Ihre Arbeit in den Fischlabors machte sie so lange, bis sie einen geeigneten Ersatz für sich gefunden und eingearbeitet hatte. Dann kam sie nach Hause und begann mit den Wehen. Über eine Dekade zu spät. Chevek kam am späten Nachmittag heim. Sie sagte nur, du könntest jetzt die Hebamme holen. Sag ihr, dass die Wehen alle 4 bis 5 Minuten kommen, aber die Abstände werden nicht allzu schnell kleiner. Deshalb brauchst du dich nicht sehr zu beeilen. Er beeilte sich trotzdem. Und als die Hebamme nicht da war, geriet er in Panik. Weder die Hebamme noch der Blockarzt waren da und keiner von beiden hatte, wie sonst üblich, einen Hinweis an die Tür geheftet, wo sie zu erreichen waren. Chevek bekam rasendes Herzklopfen und auf einmal sah er alles mit schrecklicher Klarheit. Er sah, dass diese fehlende Hilfe ein böses Omen war. Er hatte sich seit dem Winter, seit der Entscheidung hinsichtlich des Buches von Takwa zurückgezogen. Sie war immer ruhiger, passiver, geduldiger geworden. Jetzt begriff er, was diese Passivität bedeutete. Sie war die Vorbereitung auf ihren Tod. Sie war es, die sich von ihm zurückgezogen hatte, und er hatte keinen Versuch gemacht, ihr zu folgen. Er hatte nur seine eigene Bitterkeit gesehen, nie aber ihre Angst oder ihren Mut. Er hatte sie in Ruhe gelassen, weil er selbst in Ruhe gelassen werden wollte, und so war sie weitergegangen, sehr weit, zu weit, und würde auf ewig allein weitergehen. Im Laufschritt rannte er zur Blockklinik, wo er so atemlos und entkräftet ankam, dass man annahm, er habe einen Herzinfarkt. Er erklärte seine Lage. Man ließ eine andere Hebamme benachrichtigen und schickte ihn wieder nach Hause. Die Partnerin brauche ihn jetzt. Er ging nach Hause und mit jedem Schritt wuchsen die panische Angst, das Entsetzen, die Gewissheit des Verlustes in ihm. Doch zu Hause angekommen, brachte er es nicht fertig, neben Takwa niederzuknien und sie um Verzeihung zu bitten, wie er es so gern getan hätte. Denn Takwa hatte keine Zeit für emotionale Szenen, sie war beschäftigt. Sie hatte das Bett bis auf ein sauberes Laken abgeräumt und konzentrierte sich allein darauf, ihr Kind zur Welt zu bringen. Sie schrie und weinte nicht, denn sie litt keine Schmerzen. Wenn eine Wehe kam, stand sie sie mit Hilfe von Muskel- und Atemkontrolle durch und stieß anschließend hörbar die Luft aus den Lungen, fast wie ein Mensch, der mit ungeheurer Anstrengung ein zentnerschweres Gewicht zu heben versucht. Noch nie hatte Chevek eine Arbeit gesehen, die die gesamte Kraft des Körpers so sehr in Anspruch nahm. Er konnte bei einer so schweren Arbeit nicht zusehen, ohne dabei helfen zu wollen. Er konnte zum Beispiel als Haltegriff und Stütze die Hebelwirkung verstärken, wenn Takwa sich gegen die Wehen stemmte. Sie fanden das entsprechende Arrangement sehr rasch und nach wenigen Versuchen und behielten es auch bei, als die Hebamme eintraf. Takwa gebar stehend, in der Hocke, das Gesicht an Scheweks Schenkel gepresst, mit den Händen seine Arme gepackt. »Na also«, sagte die Hebamme ruhig zwischen Takwas schweren, maschinengleich hämmernden Atemzügen und hob das schleimbedeckte, aber erkennbare Menschenwesen auf, das da zum Vorschein gekommen war. Ein Blutstrom folgte und dann eine amorphe Masse, irgendetwas Nichtmenschliches, Nichtlebendes. Die Angst, die er vergessen hatte, packte Scheweck mit doppelter Macht. Was er da sah, das war der Tod. Takwa hatte seine Arme losgelassen und lag zusammengesunken, ganz still und schlaff, zu seinen Füßen. Erstarrt vor Entsetzen und vor Trauer beugte er sich über sie. »So«, sagte die Hebamme, »hilf ihr mal beiseite zu rutschen, damit ich das hier aufräumen kann.« »Ich möchte mich waschen«, sagte Takwa mit schwacher Stimme. »Da, hilf ihr beim Waschen. Das da drüben sind sterile Tücher.« »Wäh, wäh, wäh«, machte eine neue Stimme. Das ganze Zimmer schien voller Menschen zu sein. »Also«, sagte die Hebamme, »du gibst ihr jetzt das Baby wieder so an die Brust, um den Blutstrom zu stoppen. Ich möchte schnell die Plazenta in den Gefrierschrank der Klinik bringen. In 10 Minuten bin ich wieder da.« »Ja, aber wo ist das?« »Im Kinderbettchen«, rief die Hebamme, die schon halb hinaus war. Scheweck fand das winzige Bett, das schon seit 4 Dekaden in einer Ecke bereit stand, und im Bett das Kind. Irgendwie hatte die Hebamme inmitten all dieser überstürzten Ereignisse noch Zeit gefunden, das Baby zu reinigen und ihm sogar etwas anzuziehen. Da wirkte es jetzt nicht mehr so fischartig und schlüpfrig wie in dem Moment, als er es zuerst gesehen hatte. Mit der gleichen, seltsamen Plötzlichkeit, ohne dass er bemerkt hatte, wie die Zeit verging, war der Nachmittag dunkler geworden. Die Lampe brannte, Scheweck nahm das Baby heraus und brachte es Takwa. Das Gesichtchen war unglaublich klein, mit großen, hauchdünnen, geschlossenen Lidern. »Gib es mir«, sagte Takwa zu ihm. »Oh, mach doch schnell, bitte gib es mir.« Er trug es durchs Zimmer und legte es sehr behutsam auf Takwas Bauch. »Ah«, machte sie leise, ein Laut des Triumphs. »Was ist es?«, fragte sie nach einer Weile schläfrig. Scheweck saß neben ihr auf dem Rand des Bettes. Vorsichtig sah er nach, ein wenig erstaunt über die Länge der Babykleidung im Verhältnis zu den winzigen Beinchen. »Ein Mädchen.« Als die Hebamme zurückkam, begann sie im Zimmer aufzuräumen. »Das habt ihr erstklassig gemacht«, lobte sie die beiden. Erfreut nahm sie das Lob an. »Ich komme morgen früh wieder«, sagte sie und verabschiedete sich. Das Baby und Takwa schliefen schon. Scheweck legte seinen Kopf dicht neben Takwa auf das Kissen. Er war an den angenehmen Moschusgeruch ihrer Haut gewöhnt. Der hatte sich nun geändert und war zu einem schwachen, vom Schlaf schweren Duft geworden. Sehr behutsam legte er seinen Arm um sie, während sie, das Kind an der Brust, auf der Seite lag. In diesem ganz von Leben erfüllten Zimmer schlief Scheweck ein. Für einen Odonia war die Monogamie ein ganz ähnliches Gemeinschaftsunternehmen wie etwa ein Ballett oder eine Seifenfabrik. Die Partnerschaft war eine freiwillig hergestellte Föderation wie jede andere. Solange sie funktionierte, funktionierte sie, und wenn sie nicht funktionierte, hörte sie auf zu existieren. Sie war keine Institution, sondern eine Funktion. Sie unterlag keiner Sanktion außer dem persönlichen Gewissen. Das stand im Einklang mit der odonischen Gesellschaftstheorie. Die Gültigkeit eines Versprechens, selbst eines zeitlich unbegrenzten Versprechens, war tief im Denken Odos verwurzelt. Es mochte zwar scheinen, dass der Nachdruck, den sie auf die Freiheit zur Veränderung legte, die Idee des Versprechens oder Gelöbnisses für ungültig erklärte, doch verlieh gerade diese Freiheit dem Versprechen Bedeutung. Ein Versprechen ist eine Richtung, die man einschlägt, eine freiwillige Begrenzung der eigenen Wahl. Und wie Odo ausführte, wenn man keine Richtung einschlägt, kein Ziel verfolgt, wird keine Veränderung stattfinden. Die Freiheit des Einzelnen, zu wählen und zu verändern, wird ungenutzt bleiben, genau als säße er in einem Gefängnis, in einem selbstgebauten Gefängnis, in einem Irrgarten, in dem ein Weg nicht besser ist als der andere. Daher sah Odo das Versprechen, den Schwur, die Idee der Treue als wesentliches Element in der Komplexität der Freiheit. Viele hatten jedoch das Gefühl, dass diese Idee der Treue auf das Sexualleben nicht angewandt werden sollte. Sie behaupteten, Odo habe sich durch ihre Feminität zur Verweigerung echter sexueller Freiheit verleiten lassen. Wenn auch sonst an keiner Stelle, hier habe Odo eindeutig nicht für Männer geschrieben. Solche Kritik wurde jedoch in gleichem Maße von Frauen wie von Männern geäußert, also war es wohl nicht die Männlichkeit, der Odo kein Verständnis entgegenbrachte, sondern ein ganzer Teil der Menschheit, Leute, für die allein das Experiment mit immer neuen Partnern die Quelle des sexuellen Vergnügens ist. Obwohl Odo diese Menschen vielleicht nicht verstanden hatte, sie möglicherweise sogar für proprietarische Abweichungen von der Norm gehalten hatte, auch wenn die menschliche Rasse keine Paarbindungsspezies ist, so ist sie doch eine Spezies mit zeitweiliger Partnerschaft, sorgte sie dennoch für die Anhänger der Promiskuität besser als für diejenigen, die es mit Langzeitpartnerschaften versuchten. Kein Gesetz, keine Grenze, keine Strafe, keine Missbilligung gab es für Sexualpraktiken jeglicher Art, bis auf die Vergewaltigung von Kindern oder Frauen. In diesem Fall sorgten die Nachbarn des Täters auf eigene Faust für Vergeltung, wenn er sich nicht stehenden Fußes in die etwas sanfteren Hände eines Therapiezentrums begab. Doch sexuelle Belästigungen waren in dieser Gesellschaft äußerst selten, da die absolute Befriedigung von der Pubertät an die Norm war und die einzige Einschränkung sexueller Aktivitäten aus einem leichten Druck in Richtung privater Zurückgezogenheit bestand, eine Art durch das Gemeinschaftsleben aufgezwungener Schamhaftigkeit. Andererseits standen diejenigen, die eine Partnerschaft ob homo- oder heterosexueller Art eingehen und aufrechterhalten wollten, vor Problemen, die denjenigen unbekannt waren, die den Sex dort genossen, wo immer sie ihn fanden. Sie mussten sich nicht nur mit Eifersucht, Besitzansprüchen und den anderen Krankheiten der Leidenschaft herumschlagen, für die eine monogame Beziehung einen so vorzüglichen Nährboden bietet, sondern darüber hinaus mit dem äußeren Druck der gesellschaftlichen Organisation. Ein Paar, das eine Partnerschaft einging, tat dies in voller Kenntnis der Tatsache, dass es jederzeit durch die Erfordernisse der Arbeitsteilung getrennt werden konnte. Die Abteil, die Verwaltung der Arbeitsteilung, versuchte Paare möglichst zusammenzuhalten oder sie auf Antrag möglichst bald wieder zu vereinigen. Aber das war nicht immer möglich, vor allem nicht bei dringenden Aufgaben. Und außerdem erwartete niemand von der Abteil, dass ganze Listen umgestellt und Computer umprogrammiert wurden, um es zu ermöglichen. Um zu überleben, um das Leben lebenswert zu machen, das wussten die Anaresti, mussten sie jederzeit bereit sein, dorthin zu gehen, wo sie gebraucht wurden, und die Arbeiten zu verrichten, die notwendig waren. Sie wuchsen heran in dem Bewusstsein, dass die Arbeitsteilung einen Hauptfaktor in ihrem Leben darstellte, eine unmittelbare, permanente soziale Notwendigkeit, während die lebenslange Partnerschaft eine persönliche Angelegenheit war, eine Wahl, die nur innerhalb der größeren Wahl getroffen werden konnte. Wenn ein Weg jedoch freiwillig eingeschlagen wird und man ihn aus ganzem Herzen weitergeht, scheint es oft, dass alles ringsum diesen Weg ebnet. So trug die Möglichkeit und das tatsächliche Eintreten des Getrenntwerdens oft dazu bei, die Treue beider Partner zu stärken. In einer Gesellschaft, in der es weder gesetzliche noch moralische Sanktionen gegen Untreue gab, war spontane und aufrichtige Treue, auch während einer freiwillig akzeptierten Trennung, die jederzeit erfolgen und jahrelang dauern konnte, so etwas wie eine Herausforderung. Aber der Mensch liebt große Aufgaben, sucht in den Widrigkeiten seine Freiheit. Im Jahre 164 bekamen zahlreiche Leute, die sich nie danach gesehnt hatten, einen Vorgeschmack dieser Art Freiheit, und sie gefiel ihnen. Sie mochten dieses Gefühl des auf die Probe gestellt Werdens und der Gefahr. Die Dürre, die im Sommer 163 begann, fand auch im Winter noch kein Ende. Im Sommer 164 gab es Entbehrungen, und falls die Trockenheit weiter anhielt, lag die Gefahr einer Katastrophe nahe. Die Rationierungen waren streng, Aufforderungen zu Notstandsarbeiten unumgänglich. Der Kampf um die Produktion von ausreichend Nahrungsmitteln und um die Verteilung dieser Nahrungsmittel nahm verzweifelte Ausmaße an. Aber die Menschen waren nicht verzweifelt. Odo schrieb, ein Kind, frei von der Schuld des Besitzlertums und der Last wirtschaftlichen Wettbewerbs, wächst mit dem Willen auf, das zu tun, was notwendig ist, und besitzt die Fähigkeit, Freude darin zu finden. Nur sinnlose Arbeit verdunkelt das Herz. Die Freude der stillenden Mutter, des Gelehrten, des erfolgreichen Jägers, der guten Köchin, des geschickten Handwerkers, jedes Einzelnen, der notwendige Arbeiten verrichtet und sie gut verrichtet, diese bleibende Freude ist vielleicht die unerschöpflichste Quelle menschlicher Zuneigung und des Lebens in der Gemeinschaft überhaupt. Freude in diesem Sinne gab es in Abenai in jedem Sommer reichlich. So hart die Arbeit auch sein mochte, sie verrichteten sie leichten Herzens, allzeit bereit, alle Sorgen hinter sich zu lassen, sobald das, was getan werden konnte, getan worden war. Die alte, konkrete Idee der Solidarität war wieder spürbar, war förmlich greifbar. Es liegt Anregung und Heiterkeit in der Erkenntnis, dass das Band doch stärker ist als alles, was an ihm zerrt. Im Frühsommer verteilte die PDK Plakate mit dem Vorschlag, alle sollten ihren Arbeitstag um eine Stunde verkürzen, da die Proteinversorgung durch die Gemeinschaftsküchen für einen normalen Energieverbrauch nicht mehr ausreiche. Die mitreißende Aktivität in den Straßen der Stadt hatte bereits nachgelassen. Leute, die nicht arbeiteten, trieben sich auf den Plätzen herum, kegelten in trockenen Parks, saßen in der Tür der Werkstätten und knüpften mit den Passanten Gespräche an. Die Einwohnerzahl der Stadt verringerte sich zusehends, da sich mehrere tausend Menschen freiwillig zum Noteinsatz auf den Landwirtschaftsbetrieben gemeldet hatten oder dazu bestimmt worden waren. Das gegenseitige Vertrauen vertrieb jedoch Depressionen und Sorgen. »Wir werden es gemeinsam durchstehen«, sagten sie ruhig, und dicht unter der Oberfläche pulsierte die Lebenskraft. Als die Brunnen in den nördlichen Vororten versiegten, wurden von Freiwilligen, die in ihrer Freizeit arbeiteten, von Gelernten und Ungelernten, Jugendlichen und Erwachsenen, Notleitungen von anderen Distrikten dorthin verlegt und in 30 Stunden war die Arbeit getan. Im Spätsommer wurde Scheweck zu einem landwirtschaftlichen Noteinsatz in der Kommune Rote Quelle ins obere Südland versetzt. Nachdem in der Zeit der Äquatorialstürme ein bisschen Regen gefallen war, versuchten sie schnell Kornholum anzupflanzen und zu ernten, bevor wieder die Dürre einsetzte. Er hatte einen Noteinsatz erwartet, da seine Arbeit an dem Bauprojekt beendet war und er sich als einsatzbereit eingetragen hatte. Den ganzen Sommer über hatte er nichts weiter getan, als seine Vorlesung gehalten, gelesen, sich für die freiwilligen Arbeiten im Block und in der Stadt gemeldet, um dann zu Takwa und dem Baby heimzukehren. Takwa war nach 5 Dekaden in ihr Labor zurückgekehrt, allerdings nur vormittags. Als stillende Mutter hatte sie Anspruch auf zusätzliche Protein- und Kohlehydrateinheiten bei den Mahlzeiten, und davon machte sie regelmäßig Gebrauch, denn ihre Freunde konnten ihr nun keine gesparten Rationen mehr bringen. Es gab einfach keine Nahrungsmittel mehr zum Sparen. Sie war mager, aber sie blühte auf, und das Kind war klein, aber kräftig. Scheweck hatte viel Freude an der Kleinen, wenn er sie vormittags allein versorgte. Sie gaben sie nur ins Kinderwohnheim, wenn er Vorlesungen oder einen Arbeitseinsatz hatte. Spürte er, dass er gebraucht wurde. Ein Gefühl, das die Last und der Lohn aller Eltern ist. Das wache und intelligente Kind war für Scheweck eine perfekte Zuhörerin, wenn er in seinen sonst zurückgehaltenen verbalen Fantasien schwelgte, die von Takwa als seine verrückten Anfälle bezeichnet wurden. Er setzte sich das Kind auf die Knie und hielt ihm imposante kosmologische Vorlesungen. Er erklärte der Kleinen, die Zeit sei in Wirklichkeit umgekehrter Raum, das Chronon daher das nach außen gekehrte Innere eines Quantums und die Entfernung eine der nebensächlichen Eigenschaften des Lichts. Er gab ihr außergewöhnliche und immer neue Kosenamen, sprach ihr komische Reimverse vor. Zeit schlägt in Bann dich, Zeit ist tyrannisch, supermechanisch, superorganisch, Bums. Und bei Bums warf er das Kind, das begeistert quiekte und mit den pummeligen Fäusten ruderte, hoch in die Luft. Beide genossen diese Spiele sehr. Als er seinen Einsatzbefehl bekam, konnte er sich kaum losreißen. Er hatte auf einen Einsatz in der Nähe von Abenai gehofft, nicht so weit draußen im oberen Südland. Doch zugleich mit der unangenehmen Pflicht, Takwa und das Kind für 60 Tage zu verlassen, kam die felsenfeste Gewissheit, wieder zu ihnen zurückkehren zu können. Solange er diese Gewissheit besaß, hatte er keinen Grund zur Klage. Am Abend vor der Abreise kam Bedab zu ihm. Sie aßen gemeinsam im Refektorium des Instituts und diskutierten anschließend in Scheweks Zimmer, in der heißen Nacht, ohne Licht, bei offenen Fenstern. Bedab, der gewöhnlich in einem kleinen Gemeinschaftsspeisehaus aß, wo Extrawünsche keine Last für die Köche waren, hatte seine Getränke-Sonderration eine Dekade lang gespart und sie in Form einer Literflasche Fruchtsaft mitgebracht, die er jetzt stolz präsentierte. Eine Abschiedsparty. Sie teilten den Saft aus und ließen ihn genießerisch auf der Zunge zergehen. »Weißt du noch, das viele Essen an deinem letzten Abend im Regionalinstitut?« fragte Takwa. »Ich habe 9 von diesen gerösteten Kuchen gegessen.« »Damals hattest du dein Haar kurz getragen«, sagte Scheffek verblüfft. Denn diese Erinnerung hatte er nie mit Takwa in Verbindung gebracht. »Das warst doch du, oder?« »Wer soll es denn sonst gewesen sein?« »Verdammt, was für ein Kind du doch damals warst!« »Du aber auch. Es ist schließlich 10 Jahre her. Ich hatte mir die Haare abgeschnitten, weil ich anders, interessant aussehen wollte. Hat mir auch furchtbar viel genützt.« Sie lachte ihr lautes, fröhliches Lachen, brach aber gleich wieder ab, um das Kind in seinem Bettchen hinter dem Wandschirm nicht zu wecken. Doch wenn die Kleine einmal schlief, ließ sie sich praktisch durch nichts mehr stören. »Ich sehnte mich so danach, anders zu sein. Heute frage ich mich, warum eigentlich?« »Es gibt da einen bestimmten Zeitpunkt, so ungefähr um die 20«, erklärte Bedab. »Da muss man wählen, ob man so sein will wie die anderen oder aus seinen Eigenheiten eine Tugend macht.« »Oder sie wenigstens mit Resignation akzeptiert«, warf Scheffek ein. »Chef ist gerade auf dem Resignationstrip«, erklärte Takwa. »Das macht das reife Alter. Es muss schrecklich sein, wenn man 30 ist.« »Keine Angst, du bist bestimmt mit 90 noch nicht resigniert«, Bedab tätschelte ihr den Rücken. »Hast du dich übrigens mit dem Namen eurer Kleinen abgefunden?« Die vom Computer der Zentralregistratur vergebenen 4- bis 6- buchstabigen Namen, die es unter den gleichzeitig Lebenden nur einmal gab, ersetzten die Nummern, die eine auf Computer basierende Gesellschaft sonst ihren Mitgliedern zuweisen muss. Die Anaresti benötigten kein anderes Identifikationsmerkmal als ihren Namen. Dieser galt daher als ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Identität, obwohl sie ihn sich ebenso wenig aussuchen konnten wie ihre Nase oder Körpergröße. Takwa mochte den Namen nicht, den ihre Tochter bekommen hatte. Sadik. »Das klingt wie Sand zwischen den Zähnen«, behauptete sie. »Er passt nicht zu ihr.« »Mir gefällt er«, sagte Scheffek. »Er klingt nach einem großen, schlanken Mädchen mit langem, schwarzen Haar.« »Aber sie ist ein kleines, dickes Mädchen und hat überhaupt kein Haar«, stellte Bedab trocken fest. »Lass sie noch ein bisschen Zeit, Bruder, wartet mal. Ich möchte eine Rede halten. Hört, hört! Sch! Ach was, sch! Dieses Kind würde nicht mal von einem Erdbeben aufwachen. Ruhe jetzt, ich werd grad sentimental.« Scheffek hob seinen Becher mit Fruchtsaft. »Ich wollte nur sagen, was ich sagen wollte, ist Folgendes. Ich bin froh, dass Sadik gerade jetzt geboren wurde. In einem schweren Jahr, in einer harten Zeit, da wir unsere Brüderlichkeit dringend brauchen. Ich bin froh, dass sie jetzt geboren wurde und hier. Ich bin froh, dass sie eine von uns ist, eine Odonierin, unsere Tochter und unsere Schwester. Ich bin froh, dass sie Bedab eine Schwester ist, dass sie Sabul eine Schwester ist, ja, sogar Sabul. Auf diese Hoffnung trinke ich, dass Sadik, solange sie lebt, ihre Brüder und Schwestern ebenso sehr, ebenso voller Freude liebt, wie ich es heute Abend tue. Und dass es Regen geben wird.